Hallo? Ja, super. Meine Lieben, wer von euch schreibt gerne Briefe? Mal die Hand hochheben, dass ich so ein bisschen sehe. Okay. Ja. Ich muss zugeben, das ist nie so meine Stärke gewesen. Brieffreundschaften haben nie lange gehalten, denn ich war immer ein Freund des persönlichen Umgangs. Und doch habe ich in meinem Leben immer wieder Briefe erhalten mit Grüßen, Aufmunterungen und Zusprüchen. In dieser Woche habe ich mal wieder meine Kiste hervorgekramt, wo ich die wichtigsten Briefe aus meinem Leben aufbewahre, ganz besonders die von meinen Großeltern, die bereits seit einigen Jahren tot sind. Einige Briefe davon sind in einer Zeit geschrieben worden, in der ich von meiner Familie weggeschickt wurde, um eine Kur zu machen. Was das mit mir gemacht hat, brauche ich nicht zu erzählen. Das erste Mal war ich 10 Jahre alt und ich fühlte mich so hilflos und unverstanden. Ich fühlte mich sprichwörtlich wie im Exil. Dieses Wort war mir zu dieser Zeit aber nicht geläufig. Aber mit der heutigen Sicht beschreibt es nur zu gut, wie es damals für mich gewesen ist. So weit weg von zu Hause, von meiner Familie, von geliebten Menschen, von meiner gewohnten Umgebung. Warum erzähle ich euch das? Weil es in der Bibel auch Geschichten gibt, wo wir lesen, wie Menschen aus ihrem Hause gerissen wurden. Der Unterschied ist nur, dass ihr Leiden weitaus mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als das, was ich oder was wir im Allgemeinen vielleicht in unserem Leben erfahren. Im Jahr 597 vor Christus eroberte der große babylonische Herrscher Nebukadnezar Jerusalem. Die Stadt wird geplündert und zerstört. Wir alle können uns vorstellen, wie schrecklich, wie entsetzlich das für die Menschen gewesen sein muss, die viele Gewalt, Vergewaltigung, Enteignung, ja, dieses menschliche Leid, was dort geschehen war. Denken wir nur an die Städte, die unter kriegerischer Eroberung leiden, in unserer Zeit, von Kabul in Afghanistan bis Aleppo in Syrien, von Tripoli in Libyen bis Timbuktu in Mali, und schon haben wir Bilder vor Augen. Der Kampf um eine Stadt, die Eroberung einer Stadt durch feindliche Truppen bringt entsetzliches Leid für die Zivilbevölkerung mit sich. Aber Nebukadnezar war ein kluger Mann. Nach der Eroberung zwang er das gesamte Königshaus, die Oberschicht, Gelehrte, Handwerker und Fachleute nach Babylonien zu gehen. Der Plan ist klar. Sind sie weit weg, werden sich die Stadt Jerusalem und der Stadt Juda so schnell nicht erholen. Der Wiederaufbau wird schwer, so schnell entsteht da keine neue bedrohliche Macht. In Babylon sitzen sie nun fest, die Weggeführten, während der Prophet Jeremia mit einem kleinen Rest im zerstörten Jerusalem verbleibt. Die nach Babylon Verbannten sind trostlos wie gelähmt traumatisiert. Sie wissen nicht weiter und können ihr Entsetzen kaum bewältigen. Schreckliches haben sie erlebt. Eine Perspektive für ihr Leben sehen sie nicht. Vielmehr sind sie entsetzt über das Erlebte, klagen über ihr Schicksal und haben Sehnsucht nach ihrer Heimat. Unser heutiger Predigttext trägt den Titel Jeremias erster Brief an die Weggeführten. Ich lese aus dem Jeremia 29 ab dem Vers 4 bis 14. Jeremia schrieb, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Heiratet und zeugt Kinder, wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es euch auch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht von euren Propheten und Wahrsagern in die Irre führen. Wenn sie euch ihre Träume verkünden, dann hört nicht darauf. Sie erzählen euch Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, Die Babylonier werden 70 Jahre herrschen, und wenn diese Zeit um ist, werde ich Erbarmen mit euch haben. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde eurer Gefangenschaft ein Ende machen. Aus allen Ländern, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Jetzt könnte man fragen, was hat das mit uns zu tun? Eine Menge. Das alles ist ja schließlich schon 2600 Jahre her, aber es hat eine Menge mit uns zu tun auch. Dieser Brief, den Jeremia hier geschrieben hat, war nicht nur ein einfacher Brief, in der er die Dinge bedauerte, die geschehen waren. Nein, vielmehr war es ein Trostbrief. Ein Trost für die Menschen, die aus ihrem Leben gerissen wurden, denen ihr Hab und Gut enteignet wurde, die ihre ganze Existenz verloren hatten und an einem fremden Ort gebracht wurden, fernab ihrer Heimat. Jeremias Brief hatte drei wichtige Punkte. Ich würde sie auch Tröstungen oder Trostpflaster nennen, die er den Israeliten vermitteln wollte. Der erste Punkt war: Gott ist bei euch. Sicherlich werden sich viele gefragt haben, wie konnte Gott das zulassen? Diese Frage kennen wir nur allzu gut. Warum passiert uns sowas? Es ist diese Glaubensfrage, die uns Menschen bewegt. Ja, und die auch in uns Christen aufkommt. Wo war Gott in diesem Augenblick? Wo ist er jetzt? Wir Christen der heutigen Zeit glauben, dass Gott überall zu finden ist. Für uns ist es sicherlich unvorstellbar zu glauben, Gott hätte uns verlassen, nur weil er uns aus Jerusalem weggeführt hatte und jetzt in Gefangenschaft in Babylonien, ja, wir leben mussten. Und Jeremia weitet ihr Gottesbild, indem er ihnen Gottes Botschaft mitteilt, die da lautet: Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Kurzum, Gott ist da. Auch bei euch in Babylonien. Er geht mit euch, er lässt euch nicht im Stich. Das will Jeremia ihnen sagen. Das mussten die Israeliten auch erstmal lernen. Erst meinten sie, Gott in der Lade bei sich zu haben auf dem Weg durch die Wüste. Später war es wichtig, Gott im Tempel in Jerusalem zu verehren. Aber jetzt mussten sie lernen, dass Gott da ist, auch in der Verbannung, an jedem Ort, wo immer das Volk hin zerstreut wird. Und dieser Gedanke wurde für Israel überlebenswichtig in der Geschichte. Im Jahr 70 nach Christus wurde am Ende das ganze Volk in alle Welt zerstreut. Dass Gott mitgeht nach Argentinien, nach Kenia, nach Deutschland oder Indien, das war entscheidend für den Glauben des Judentums. Und es ist auch entscheidend für das Christentum. Gott kannst du an jedem Ort finden. Ganz besonders da, wo du Kranke oder Gefangene besuchst, Obdachlose beheimatest und Hungrige speist, da findest du Gott. Das sagt das Matthäusevangelium auch. Wenn Katastrophen geschehen, kommt immer schnell die Frage: Wo war Gott in der Katastrophe? Und diese Frage stellten sich auch viele Christen in Europa, nachdem 1755 ein Jahrhundert-Erdbeben Lissabon zu 85% zerstört hatte. Die Katastrophe hatte aber zwei große Folgen. Eine praktische, die bis heute gilt, nämlich die Maßgabe für ein schnelles und geplantes Handeln. Als der König seinen Premierminister Sebastian José Carvalho de Melo fragte, was zu tun sei, sagte der: Beerdigt die Toten und ernährt die Lebenden. Das war der Grundstein für modernes Katastrophenmanagement. Lasst die Toten tot sein und kümmert euch um die, denen wir noch helfen können. Neben dieser praktischen Frage gab es auch eine geistige, ja eine geistliche Erschütterung. Wie kann Gott das zulassen? Diese sogenannte Theodizee-Frage stellt sich den Menschen ständig. auch jüngst angesichts von Erdbeben, Tsunami und Reaktorkatastrophen, die wir erleben in der Welt. Oder vor allem auch, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Bei solchen Erfahrungen kommt bei den meisten die Frage auf, ob gläubig oder nicht. Wo ist Gott? Warum ich? Womit habe ich das verdient? Ist Gott nicht ungerecht? Warum lässt er es anderen, denen Gott egal ist, so gut gehen? Fragen über Fragen und doch unter einer völlig falschen Voraussetzung. Wir meinen oftmals, Gott sei dafür da, die Guten zu belohnen und die Bösen zu strafen. Wir sehen im Leiden eine Strafe und fragen, wie kann Gott das zulassen? Ich kann und will aufs tiefste Überzeugung sagen, Gott will kein Leid für uns Menschen. Er straft auch nicht durch Katastrophen, sondern er begleitet vielmehr uns Menschen, die wir durch Katastrophen oder Schicksalsschläge betroffen sind. Erst in Gottes Zukunft, so sagt das Buch der Offenbarung, werden alle Tränen abgewischt sein und Not, Leid und Geschrei ein Ende haben. Diese Welt kennt Krankheiten, Naturkatastrophen und menschengemachte Katastrophen. Aber in ihnen kennt sie die Spur der Liebe und Begleitung Gottes. Ob wir wollen oder nicht, zum Weg der Christen gehören Leiden unterschiedlicher Art dazu. Paulus schreibt darüber an die Christen in Rom: Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und an die Gemeinde in der Stadt Philippi schreibt er: Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Und Petrus spricht sogar von einer Berufung zum Leiden. Denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten. Und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Das ist ein erster Trost. Gott lässt sich finden mitten in Leid und Not. Und das ist auch der erste Punkt. Der zweite Punkt: Werdet heimisch und hütet euch vor den falschen Propheten. In der Praxis sollte das so aussehen: Findet euch mit der Situation ab, in der ihr euch befindet, und macht das Beste daraus. Genauer gesagt, macht es euch gemütlich, ja lebenswert. Baut Häuser und legt Gärten an und pflanzt euch das, was ihr zum Leben braucht. Gründet Familien und vermehrt euch. Der Grundauftrag, der schon von Anbeginn gilt. Jeremia ermutigt die Israeliten auch, nicht zurückzublicken, sondern in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Auch wenn die Situation nicht schön ist, macht das Beste daraus. Aber Jeremia ist in seinem Brief nicht rechthaberisch, sondern er ermutigt die Menschen. Er hätte ja auch sagen können: Ich habe es euch doch vorausgesagt und ihr wolltet doch nicht auf mich hören. Wie oft habe ich euch Gottes Wort verkündet, aber ihr habt lieber einen falschen Propheten, einen selbsternannten Propheten, geglaubt. Jeremia hatte nämlich von Gott den Auftrag bekommen, den Gesandten der Könige von Edom, Moab, Ammon, Tyrus und Sidon auszurichten: Alle eure Länder gebe ich in die Gewalt von Nebukadnezar, dem König von Babylonien, der mein Diener ist. Selbst die wilden Tiere sind seiner Macht unterworfen. Nein, Jeremia ermutigt vielmehr, die Situation anzunehmen und der Stadt Bestes zu suchen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Wir leben in Dockeburg. Viele, die aus anderen Ländern gekommen sind und bei uns in der Schweiz leben, sehnen sich inzwischen nach der Heimat, wollen zurück irgendwohin an einen Ort, wo sie sich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass sie da sind. Bleibt hier, gründet Familien, baut Häuser, pflanzt Bäume. Das ist ja auch ein Programm zur Integration, wozu Jeremia hier aufruft. Es ist eine Ermutigung zum Zusammenleben in einer Stadt, auch in einer Region wie dem Tockeburg. Beheimatet euch, die ihr hierher gekommen seid. Und die ihr von hier stammt, heißt sie willkommen, die Fremden. Ja, heiratet sie, ermutigt sie, Häuser zu bauen und Familien zu gründen. Das ist ein zweiter Trost. Auch wenn du alles verlierst, kannst du dich neu beheimaten an einem fremden Ort. Viele Flüchtlinge in aller Welt sehnen sich danach. Und viele haben es erfahren. Auch viele deutsche Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg wurden an anderen Orten aufgenommen. Und das war auch keine Selbstverständlichkeit in der Zeit. Und dieses war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, Hoffnung auf Zukunft. Jeremia betont auch, dass die Menschen nicht im gegenwärtigen Zustand ausharren sollen. Er ermutigt sie zum kritischen Denken. Lasst euch nicht verführen, nicht durch Ideologien und nicht durch Heilspropheten. Wir kennen das doch alle. Wenn man uns etwas wegnimmt, dann wollen wir es wieder zurückhaben. Wer von den Israeliten wollte denn nicht gerne sein Hab und Gut zurückhaben, was man ihm weggenommen hat, koste es, was es wolle? Vielleicht hätten sich ja sogar viele zusammengeschlossen und eine Revolte gestartet, nach dem Motto, wir zahlen es ihnen mit gleicher Münze zurück. Aber nein, Jeremia legt Wert darauf, beharrlich die Situation anzunehmen und ermutigt, in der Hoffnung voranzugehen, dass der Herr ihrer Gefangenschaft ein Ende setzen wird. Es war schließlich Gottes Wille, der das Volk Israel in diese Situation gebracht hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Worte Jeremias vielen Israeliten durch diese schwere Zeit hindurchgetragen und Hoffnung gegeben haben. Am Ende des Briefes sagt Jeremia, Gott wird ja doch nicht auf Dauer zornig bleiben. Gott hat gute Gedanken für euch. Und das ist ein Hoffnungsschimmer. Es kann anders werden, ja, es wird anders werden. Habt Geduld. Solche Ermutigungen brauchen wir Menschen. Selbst ein Martin Luther, der von vielen nur als harter Knochen bekannt war, konnte sehr einfühlsam mit seinen Mitmenschen sein. Als er hört, dass ein Bekannter Selbstmordgedanken hegt, schreibt er, »O mein lieber Freund, hier ist hohe Zeit, dass ihr euren Gedanken ja nicht traut noch folgt. Sprecht zu ihnen, wohlan Teufel, lass mich unbehelligt. Ich kann mich jetzt nicht um meine Gedanken kümmern. Ich muss jetzt fröhlich sein, komm morgen wieder.« Darum geht es, auch in den dunklen Stunden die Zuversicht behalten, dass Gott bei uns ist, dass es Wege gibt in die Zukunft. Gottvertrauen ist entscheidend. Ein dritter Punkt ist also, nichts muss bleiben, wie es ist. Es gibt immer wieder Veränderungen im Leben, die uns auch durchaus überraschen können. Es stimmt, wir leben nicht im Exil. Aber Exilerfahrungen machen wir in unserem Leben immer wieder. Kleinere und größere. Wenn man sich in der Partnerschaft entfremdet, eine Exilerfahrung. Wenn man den Eindruck hat, man passt nicht mehr in das berufliche Umfeld, wenn man mit den gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr mitkommt, eine Exilerfahrung. Wenn eine schwere Diagnose den Alltag komplett auf den Kopf stellt und plötzlich vieles unsicher ist, eine Exilerfahrung. Kurz und knapp, auch wir geraten immer wieder in Situationen, die wir uns nicht ausgesucht haben und trotzdem nicht so einfach daraus herauskommen. Und jetzt rät uns Jeremia, lass den Kopf nicht einfach in den Sand stecken und tut so, als wäre es schnell wieder anders. Er rät uns, die Situation nicht zu verharmlosen, sondern sie ernst zu nehmen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Denn eine ungeliebte Situation zu akzeptieren, ist häufig der erste Schritt, um sie auch bewältigen zu können. Und dafür brauchen wir auch immer wieder Ermutigungen. Ja, beim Propheten Jesaja sagt Gott sogar, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott selbst also tröstet. Und das ist nicht Vertröstung, sondern Ermutigung zum Leben mit all seinen Brüchen. Es ist also immer wieder Gottes Trost, den wir auch weitergeben als Menschen, als Christen. Nein, nicht vertröstend, aber kraftgebend, damit wir uns einmischen können in eine oft trostlose Welt und etwas weitersagen davon, dass sie getröstet sein soll. Wir können ertragen, wie es ist, aber nichts muss so bleiben, wie es ist. Wir können hinschauen auf all das Leid und doch ermutigt bleiben, dass sich etwas ändern kann, ja, dass wir etwas ändern können. Und Gott diese Welt verändern will, bis eines Tages in Gottes Zukunft endlich alle Tränen abgewischt sind und Not, Leid, Geschrei und der Tod ein Ende haben. Trostreich, aber keine Vertröstung. Amen.